Hier sind wir.
Hallo und herzlich willkommen zum POP, zum Pastors Office Podcast des Christuszentrums Limburg. Wir sind
Heike,
Sina,
Iris
und Bernd C. Und wir glauben, die Richtung ist wichtiger als die Geschwindigkeit. Und um Richtungshilfen geht es hier. Heute ganz kuschelig hier in so einer, fast in einer Laube, umgeben von Kirschlorbeer.
Mit Kirschleuten?
Wände. Der Kirche im Hintergrund, genau. Ja gut, ich läute schon das Wochenende ein, wenn ihr das hier hört und seht, ist Freitag. Und ihr habt bestimmt schon eine ganze Menge Hitze erlebt. Und es soll ja nochmal richtig cool werden heute und morgen. So, genießt die Hitze. Und wir sitzen hier so in der Kühle dieser, ja, dieser Laube und unter dem Schirm des Allerhöchsten oder des Christoph Drechsler, wie auch immer, gut geschirmt und gut geschützt. Und heute erwarten uns ein paar richtig coole Sachen. Zum einen, wir werden heute eine richtige christliche Geburt erleben.
Wir werden darüber was erfahren.
Okay, was wir machen. Wir werden uns den kleinen Skeptiker anschauen, unser Gewinnspiel. Und ein Interview, genau, Teil 2 von gestern. Ihr habt schon gesehen, Heike und Sina sind da. Wir freuen uns auf ein paar neue Fragen und ein paar interessante Antworten. So, heute beschäftigen wir uns mit dem Thema geistliche Geburt.
Genau, die Bibel verwendet nämlich dieses Bild für unseren Eintritt in das Leben mit Gott. Was gehört denn alles zu einer richtigen christlichen Geburt dazu? Darüber möchte ich gerne gleich mit euch sprechen. Aber zunächst wollen wir natürlich wissen, was können wir diese Woche gewinnen, Bernd? Was müssen wir dafür tun, um daran teilzunehmen? Und was verraten uns die Drechsler Damen noch so in unserem zweiten Teil des Interviews?
Genau. Und ich fange auch heute wieder an mit unseren Gummibären. Wir können Gummibären gewinnen. Schaut mal, ist das nicht klasse? Also ehrlich, vor 45, 47 Jahren, ich bin im Dreieck gesprungen, auch nur über der Gelegenheit, sowas zu gewinnen. 100 Beutelchen mit Gummibären. Also das kannst du gewinnen, wenn du heute was tust, ich sag dir gleich was. Oder für die nicht so Süßen unter uns, ein Zweiteiler sozusagen, zwei Filme in einer Box. Gott ist nicht tot, Teil 1 und 2, Bestseller in den USA und auch bei uns sehr gern gesehen, gerade in christlichen Kreisen. Das könnt ihr gewinnen. Ihr müsst einfach nur Folgendes tun. Ihr müsst in die Kommentare von diesem Pop oder den letzten drei hineinschreiben. Das ist, glaube ich, 64, 65, 67, genau. Ihr müsst reinschreiben,
was ihr mit Gott erlebt habt
oder wenn ihr nichts mit Gott erlebt habt, was ich euch gar nicht so glaube. Weil die meisten von euch, ihr habt schon was erlebt mit Gott. Aber ansonsten könnt ihr einfach etwas reinschreiben von dem, was ihr aus einem der letzten Pops mitgenommen habt. Irgendeine coole Sache, wo du sagst, das hat mir gerade geholfen oder die Erkenntnis ist jetzt klar oder das habe ich gelernt. Einfach ein Satz reicht und du bist dabei bei der Verlosung. Und am Dienstag, ist ja nicht mehr weit, ziehen wir vielleicht deinen Namen aus unserer Gewinnbox. Okay? Jeder darf mitspielen, auch Kinder sind willkommen. Aber ihr müsst doch den Pop hören. Okay? Aber ich weiß, das macht ihr. Ja, ich denke gerade an meine drei Freundinnen, Rebecca und Tabea und Tabitha und Johanna. Genau, ihr drei seid ja treue Hörerinnen geworden. Wer weiß, vielleicht.
Und es hat sich auch schon mal gelohnt, ne?
Ja, genau. Und wie? Ich denke an die 30 Chips-Tüten. Rebecca, schon alle verputzt? Oder auch nicht? Okay. Und jetzt kommen wir zum Interview, weil drei, vier Fragen habe ich für euch. Und die erste ist eine persönliche Frage. Was macht ihr so gerne in eurer Freizeit? Weil wir wollen ja in diesem Pop auch immer so ein bisschen Nähe vermitteln, so dass wir auch gerade den Leuten vom Christuszentrum, hallo Gemeindeglieder, ich weiß, viele von euch gucken zu, aber auch anderen ein bisschen zeigen, was sind wir so für Leute. Was seid ihr so für Leute? Was macht ihr so in eurer Freizeit? Habt ihr ein Hobby oder etwas, was euch begeistert?
Also ich fahre gerne in Freizeitparks. Also ich mag es, so diesen Adrenalin zu spüren und man kann auch Zeit mit der Familie verbringen.
Bist du so ein Achterbahntyp?
Ja, also ich fahre sehr saugerne Achterbahn.
Black Mamba, was für Black Mamba? Öfters. Legoland, ja.
Also ein Black Mamba in Fantasialand.
Fantasialand, Legoland, genau. Wie heißt das Ding da? Da gibt es auch so eine ganz schnelle. Ah, schon ein paar Jahre her. Ein Drache von drauf, ein Drache, okay. Black Mamba, mir ist mal so schlecht geworden, der Black Mamba.
Ja, am Anfang hast du mich gar nicht getraut zu fahren und dann waren wir noch damals mit einer Schulklasse da und seitdem fahre ich die Sau gerne. Also Achterbahn und Looping, das ist mein absoluter Favoriten
Freizeitplatz. Wow, das ist doch mal was.
Das ist mein absoluter Traum.
Genau. Oh, oh. Da haben wir Gegensätze hier am Tisch, ja, glaube ich auch.
So stark, dass du da so angstfrei bist. Cool.
Jo.
Ja. Und Heike, du, bist du auch so ein Achterbahn-Junkie?
Ich fahre unwahrscheinlich gern mit der Family auch in die Freizeitparks, bin aber nicht der Achterbahn-Fan. Aber ich genieße es einfach dann, wenn ich unten sitze, ich habe dann was zu trinken und wenn ich die lachen sehe und wie die sich freuen, geht mir das Herz auf. Muss ich echt sagen. Und ansonsten auch so Spieleabende, was wir alles machen oder hier im Christoph Garten wurschteln, das ist dann so.
Der Ausgleich.
Genau.
Ja, cool. Wenn du ein Buch schreiben müsstest, Heike, wie wäre der Titel und was wäre wohl der Inhalt deines Buches oder deines Nachbuches?
Also mir kam in den Sinn, keine Chance ohne Krise.
Oh, das ist ein cooler Titel.
Cool.
Das kam mir so in den Sinn, ich sag gerade durch die Zeit vor einem guten Jahr, wo Christoph vom Flughafen weg musste und wir eigentlich gar nicht wussten, wie es vorwärts geht. Und wenn ich jetzt sehe, durch Corona, wer auf dem Flughafen war ja gar nichts mehr. Und er hat einen Job und ist regulär arbeiten gegangen und hat jeden Monat sein Geld gekriegt. Und,
stimmt, ja. Rückblickend, ganz schön interessant. Ja.
Wäre das so gar nicht möglich gewesen. Da wären wir jetzt überhaupt gar nicht über die Runden kommen. Ich bin dadurch an eine Arbeitsstelle gekommen, wo ich nie gedacht hätte, dass ich überhaupt noch mal arbeiten gehe. Und also eigentlich hat diese extreme Krise uns Riesenchancen gegeben.
Das hätte man nicht gedacht damals, oder? Nein. Ich bin ja so ein bisschen mit euch da auch reingegangen und wenn ich das jetzt sehe, das hätte sich keiner so vorgestellt. Aber wie cool ja ist, wie du so sagst.
Ja, wow. Und ohne diese Krise wären wir ja nie in diese Chancen reingekommen. Und von daher kann ich nur sagen, es war ja das Beste, was uns passieren konnte, letztendlich.
Stark. Ja. Und bei dir, Sina? Was wäre denn dein Buch?
Also ich habe mir so gedacht, ich würde dann, wenn ich einschreibe, wie ich die Dunkelheit überwunden habe.
Wie ich die Dunkelheit überwunden habe?
Ja, also da würde ich halt dran schreiben, wie ich halt eine Dunkelheit gelebt habe, was ich dann anschließend getan habe, um da rauszukommen und wie es mir heute halt damit geht.
Super. Ein Stück Autobiografie und Lebenshilfe für andere.
Genau.
Wow.
Cool.
Sehr beeindruckend. Ja. Super. Okay, was hast du mit Gott erlebt, das andere ermutigen könnte? War so eine Frage nicht auch gestern?
Nein.
So ähnlich?
Nein.
Okay, wäre auch nicht schlimm.
Das gestern hatte man geistliche Erkenntnis.
Danke.
Okay.
Ich habe es halt sehr gemacht.
Ja, also ähnlich, aber doch. Er kann ja beides ermutigen, ne?
Ja.
Aber darüber hinaus, was habt ihr so mit Gott erlebt? Wo ihr sagt, das könnt ihr jetzt gerade jemanden ermutigen. Eigentlich habt ihr ja schon was gesagt, gerade beide so gerade. Aber ich fällt euch noch was ein, was ermutigen könnte.
Ja, unsere Pop-Kommode.
Jetzt müsst ihr den Pop von gestern anschauen, um die Kommode zu sehen. Ja, unbedingt.
Weil ich habe gesagt, okay, Bernd und Iris kommen, wir machen einen Pop, ich brauche dringend eine Kommode ins Esszimmer. Und hatte auch eine gefunden, die mir eigentlich zugesagt hat, aber es war keine 100% Kommode. Preis war auch okay und wir stehen da und gucken noch und dann drehe ich mich rum und dann sehe ich da, jawohl, die 100% Kommode und noch 50 Euro billiger wie die andere. Und dann sage ich, hier, so geht man mit Gott einkaufen.
Sehr gut.
Und für alle Zuschauer, das ist keine Bedingung gewesen. Wir müssen keine Kommode kaufen, um uns zum Pop einladen zu können. Das war ganz alleine ihre Idee, aber es sah nett aus.
Sieht
keine
gut
Frage.
Aus, definitiv.
Ja, super.
Hat Gott gut ausgesucht.
Ja.
Wenn sie jetzt alle Pop-Kommoden kaufen, denken, dann können wir erst kommen.
Wir feuern die Möbelindustrie ein bisschen an.
Genau.
Deutschland braucht den Aufschwung.
Ja.
Genau.
Was fällt denn dir dazu ein, Sina? Ermutigung, etwas, was du mit Gott erlebt hast für andere.
Also im Moment fällt mir jetzt so nichts ein.
Aber du hast dir schon was gesagt, dass Gott einem hilft, aus der Dunkelheit wieder ins Licht zu kommen. Egal, was man gerade erlebt, da gibt es einen Weg raus. Das hast du erlebt. Und das wäre der Titel deines Buchs. Deswegen ist es ja eigentlich auch schon die Antwort gewesen. Mhm. Okay, eine Frage habe ich noch. Wir haben ja gestern über Dankbarkeit gesprochen und dass man Dankbarkeit auch trainieren kann, war einer der 12 Schlüssel, um konfliktfrei zu leben. Wofür seid ihr dankbar? Was ist so für euch da eine der ersten Sachen, die euch einfallen?
Für meine Familie, meine Kinder, mein Mann, auch meine Eltern. Weil wir haben eigentlich auch jetzt durch die ganze Zeit einen unwahrscheinlichen Zusammenhalt hat sich entwickelt. Ja, für meine Arbeit. Tolles Klima, tolle Chefs, auch die Kunden, mit denen ich zusammenkomme. Also mit vielen bin ich mittlerweile per Du, hat sich ein tolles Verhältnis entwickelt und vor allen Dingen für die Gottesdienste, für das Lobpreisteam, für die Technik, für euch beide, die es möglich macht, dass wir trotzdem jeden Sonntag unseren Lobpreis haben und unser Wort und dass da keine Lücke entstanden ist und ich sag mal auch keine Mangelernährung. Dass wir trotzdem unsere Vollernährung haben und dafür bin ich sehr dankbar, dass das möglich ist.
Danke.
Ja.
Sina?
Ich bin dankbar, dass ich eine Familie habe, auch dass ich eine Arbeit habe, auch wenn ich zurzeit zu Hause sitze, dass ich auch ein Dach über dem Kopf habe.
Schön, danke schön. Danke für die Antworten und jetzt habe ich noch eine Frage an Iris.
Ja.
Wir haben es nicht abgesprochen. Wenn du ein Hund wärst, was für einer wärst du?
Ah, ich wär
ein Auto hat gestern nicht geklappt.
Ich wäre ein Berner Sennenhund.
Ich wusste das. Warum?
Ein Berner Sennenhund ist zwar süß, aber man sollte ihn nicht unterschätzen. Er liebt Familie, er ist sehr anhänglich, aber auch sehr wachsam. Und wenn du an seine Familie gehst, dann solltest du dich sehr in Acht nehmen. Er ist treu. Ja, irgendwie so.
Super, super Antwort. Hatte ich mir fast gedacht.
Wie bist du da drauf gekommen?
Fiel mir gerade so ein. Okay, dann freue ich mich jetzt über die Geburt, die du uns erklärst.
Ja,
genau. Bin sehr gespannt. Ich habe das Skript nämlich noch nicht gelesen. Ich bin gespannt, was dann kommt jetzt.
Ja, ich dachte mir, ich fasse mal so ein Basisthema des christlichen Glaubens zusammen, weil das Wichtigste ist ja zunächst einmal zumindest der Anfang. Ein guter Start ins Leben ist auch bei der natürlichen Geburt gut. Also wir beide, der Bernd und ich, haben ja 3 Kinder. Und für unseren Mittleren war der Start am dramatischsten. Der hatte die Nabelschnur um den Hals gewickelt. Und ja, dann entstand natürlich bei jeder Wehe das zog sich zu. Es war für mich schmerzhaft, es war für den Kleinen furchtbar. Ich kann kaum das Wort klein aussprechen. Bei 1 Meter, was hat er denn, 81 jetzt. Aber damals noch klein und entsprechend mitgenommen war er auch nach der Geburt. Es war sehr dramatisch. Und deswegen auch im christlichen Leben ist es toll, wenn man einen guten Start hatte. Wenn dieses Erlebnis der Bekehrung, so wie es die Bibel nennt, der Hinwendung zu Gott gut läuft. Und damit wir alle besser darüber Bescheid wissen, habe ich versucht, das ein bisschen gedächtnistauglich zusammenzufassen. Ihr werdet am Ende wissen, wie ich das jetzt meine. Anfangen möchte ich mit der klassischen Bibelstelle zum Thema im Johannesevangelium Kapitel 3 ab Vers 3 und ich habe mir die Neues Leben Übersetzung für jetzt mal rausgesucht. Jesus erwiderte: Ich versichere dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Was meinst du damit? Rief Nikodemus aus. Wir wissen, Nikodemus war ein Pharisäer und er wollte nicht als Jünger von Jesus verschrien werden. Er hat Angst gehabt, was sagen denn die Leute, was sagen meine Leute? Und ist nachts zu Jesus gekommen und hat ihm Fragen gestellt. Er sagt also zu Jesus hier, wie kann denn ein alter Mensch wieder in den Leib seiner Mutter zurückkehren und zum zweiten Mal geboren werden? Da schütteln alle Mütter den Kopf, das wollen wir auf gar keinen Fall. Und die Kinder wollen es auch nicht. Und er erklärt ihm jetzt, dass es hier lediglich ein Bild, eine Metapher ist. Jesus erwiderte, ich sage dir, niemand kommt in das Reich Gottes, der nicht aus Wasser und Geist geboren wird. Menschen können nur menschliches Leben hervorbringen, der Heilige Geist jedoch schenkt neues Leben von Gott her. Darum wundere dich nicht, wenn ich sage, dass ihr von Neuem geboren werden müsst. Damit wir das ein bisschen besser verstehen, ist es wichtig, das habe ich vorgestern auch in der Andacht gesagt, dass wir daran denken, dass der Mensch aus drei Teilen besteht. Wir sind nämlich Geist, haben eine Seele und leben in einem Körper. 1. Thessalonicher 5,23 drückt das zum Beispiel aus. Da steht, der Gott des Friedens heilige euch durch und durch. Er schütze euren Geist, eure Seele und euren Körper, damit sie unversehrt sind, wenn Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt. So, und jetzt, das habe ich neulich in der Predigt mal gemacht, wollte ich euch das mit den drei Teilen so ein bisschen erklären. Und darum habe ich zu den Drechslers mal eine Avocado mitgebracht. So, ich hoffe, ihr könnt die gut sehen. Vielleicht komme ich mal zu euch, während mich durchlässt.
Natürlich.
Damit ihr so richtig im Bilde seid.
Schief, wie ist es?
Gesundheit. So, da habe ich also meine Avocado. Und das hier ist ein ganz fantastisches Werkzeug. Ein Avocado-Öffner oder Schäler, ich weiß nicht, wie der heißt, aber der funktioniert. Dann tut man so. Tipps für die Hausfrau gibt es heute auch noch. Einmal rundherum. Ich mache den Tisch nicht dreckig. Dann hat man die zwei Hälften, dreht die gegeneinander und schon haben wir die Avocado offen.
Uhu.
Sieht richtig gut aus. Kannst du nachher ins Dressing machen. Die Schale, das Dunkle hier außen, das ist quasi dein Körper. Das ist gar nicht so beeindruckend und macht von der Masse eigentlich den geringsten Teil aus und wird auch irgendwann gar nicht mehr da sein, sondern wir kriegen einen neuen, steht in der Bibel, einen Herrlichkeitsleib. Der ist dann bestimmt nicht so schwarz und knubbelig jetzt hier, sondern er ist wahrscheinlich leuchtend und
schön.
Wunderschön. Dann gibt es die Seele, die ist da drin. Das ist jetzt so das grüne Fruchtfleisch sozusagen. Und der Kern, das eigentliche, das Wesentliche, ist unser Geist. Das ist jetzt dann der dicke Kern in der Mitte. Genau.
Jetzt habe ich grüne Finger.
Und ein Stück Schale im Mund.
Weiter.
So, wo finden wir jetzt Informationen darüber, was alles für einen Staat als Christ notwendig ist? Nahe zu Hause? Nein, falsch. Nicht in den Evangelien. Warum? Warum nicht bei Matthäus, Markus, Lukas und Johannes? Also da finden wir Elemente, aber wir finden sie nirgendwo als Paket. Es geht ja heute darum, eine komplette, vollständige, richtige christliche Geburt zu beschreiben. Wie wir also optimal in das Leben mit Gott starten und was eigentlich alles dazugehört. Direkt an den Anfang am besten. In den Evangelien finden wir es nicht, weil Jesus musste ja noch sterben, auferstehen. Und das ist immer am Ende der Evangelien der Fall. Und der Heilige Geist ist noch nicht gekommen. Also das Ganze, der Vorbereitungsprozess von Gottes Seite ist noch nicht ganz abgeschlossen. Wir finden die Informationen, was wir für eine richtige christliche Geburt nicht brauchen, auch nicht, sehr aufmerksam, danke, in den Briefen. Wir finden es nicht in den Briefen des Neuen Testaments, weil die Briefe sind an Christen gerichtet, an Leute, die schon von Neuem geboren sind, die das Ganze schon hinter sich haben. Und wir finden es auch nicht ganz am Ende der Bibel, in der Offenbarung, denn hier geht es um das Ende der Zeit. Auch hier sind Dinge beschrieben, die zur neuen Geburt dazugehören, aber wir finden nicht diese Zusammenstellung. Am besten, am kompaktesten und vollständig verbunden dargestellt finden wir die Information also wo? Na, hast du es geraten? In der Apostelgeschichte des Lukas. Da finden wir zwei Beispiele in jedem Fall, wo alle vier Bestandteile, die zu einer richtigen christlichen Geburt dazugehören, aufgeführt sind. Erstes Beispiel, Apostelgeschichte 8. Ich lese den 12. Vers und dann die Verse 14 bis 17 mal für uns vor. Doch nun glaubten die Menschen an die Botschaft vom Reich Gottes und vom Namen Jesus Christus, die Philippus predigte. Viele Männer und Frauen ließen sich taufen. Als die Apostel in Jerusalem hörten, dass das Volk in Samaria die Botschaft Gottes angenommen hatte, schickten sie Petrus und Johannes. In Samaria angekommen, beteten die beiden für die neuen Gläubigen, damit sie den Heiligen Geist empfingen. Bis dahin war der Heilige Geist noch auf keinen von ihnen herabgekommen. Sie waren nur auf den Namen von Jesus, dem Herrn, getauft worden. Petrus und Johannes legten den Gläubigen nun die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Ein zweites perfektes Geburtsbeispiel, wo alles drin steckt, findest du dann noch im 19. Kapitel der Apostelgeschichte. Da lese ich uns die ersten 6 Verse draus vor. Während Apollos sich in Korinth aufhielt, reiste Paulus durch die Provinzen im Landesinneren. Schließlich kam er nach Ephesus, wo er eine Gruppe von Gläubigen vorfand. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Fragte er sie. Nein, antworteten sie. Wir wissen gar nicht, was du damit meinst. Wir haben noch nicht einmal gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt. Worauf seid ihr denn getauft worden? Erkundigte er sich. Und sie erwiderten, auf die Taufe des Johannes. Paulus sagte, die Taufe des Johannes war eine Taufe der Umkehr zu Gott. Doch Johannes selbst hat die Menschen aufgefordert, an Jesus zu glauben, der, wie er sagte, nach ihm kommen würde. Sobald sie das hörten, ließen sie sich auf den Namen von Jesus, dem Herrn, taufen. Als Paulus ihnen danach die Hände auflegte, kam der Heilige Geist über sie und sie redeten in anderen Sprachen und weissagten. Vielleicht hast du als aufmerksamer Zuhörer oder Leser, vielleicht hast du es in deiner Bibel mitgelesen, schon alle 4 Punkte herausgearbeitet. Wenn nicht, ich werde sie noch im Einzelnen mit euch betrachten. Kleine Anmerkung zum Thema Wassertaufe. Hier haben wir also einen Unterschied. Die Taufe des Johannes war eine völlig andere Taufe. Sie war die sogenannte Bußtaufe. Und wir wissen, auch Jesus selbst hat sich, obwohl er die Buße nicht nötig hatte, weil er sündlos war, dort taufen lassen von seinem Cousin. Und Johannes konnte aber nicht auf das Erlösungswerk, auf Christus hin taufen, weil die Kreuzigung, Grablegung und Auferstehung waren ja noch nicht passiert. Darum hat Paulus gesagt, Leute, ihr müsst euch jetzt erstmal ordentlich taufen lassen, weil ihr wusstet ja gar nicht, um was es geht. Jesus hat auch alle 4 Schritte im Vorausblick gelehrt in den Evangelien und auch in den anderen Büchern des Neuen Testamentes finden wir diese Elemente, aber so konkret als Paket sind diese 2 Bibelstellen, wo alles drin ist. Damit ihr euch die 4 Dinge gut merken könnt, habe ich euch noch was Zweites zum Veranschaulichen mitgebracht, und zwar ein Baguette. Das hat leider das ist ein bisschen flexibel geworden beim Transport nach Waldernbach. Warum habe ich ein Baguette mitgebracht? Damit die Avocado einen Unterbau hat? Nein. Sondern, weil du mit einem Baguette die richtige christliche Geburt dir super gut merken kannst. Merkwürdig, oder?
Ja.
Okay. Die ganz Frommen sagen jetzt, na gut, Jesus hat gesagt, ich bin das Brot des Lebens und wer mich isst, der wird das ewige Leben haben, wird nie wieder Hunger haben.
Das Paket des Lebens.
Die Ernährungsfreaks sagen jetzt, Iris, das ist Weißmehl, das ist ganz, ganz schlecht, dass du das jetzt da in der Hand hältst und die Leute, die du da belehrst, mit Weißmehl in der Hand. Ich habe mir gedacht, wenn du das Wort Baguette nimmst und alle Selbstlaute bis auf den letzten und das eine T unter den Tisch fallen lässt, hast du nämlich das Akronym, die Anfangsbuchstaben von allen 4 Elementen einer gescheiten christlichen Geburt. Wir nehmen jetzt mal alle bitte unseren Buchstaben in die Hand. Das etwas reduzierte Baguette sieht nämlich dann so aus. B, G, T, E. B, G, T, E. B steht nämlich für Buße. G steht für Glaube an den Herrn Jesus. T steht für Taufe im Wasser. Und E steht für Empfange den Heiligen Geist. Baguette. Okay? Gut. So, die Buchstaben auch wieder zur Seite. Buße. was ist Buße? Oh, das ist so ein altmodisches Wort, das hören die Leute gar nicht gerne. Aber eigentlich bedeutet es Umkehr. Das heißt, das, was ich gestern gemacht habe, als ich Gott noch nicht kannte, tue ich heute nicht mehr. Meine Steuererklärung, wo ich geschummelt und betrogen habe, die fülle ich heute wahrheitsgemäß aus. Ich bin treu in meiner Ehe. Ich kann nicht mehr lügen. Es gibt Dinge, die ich vorher tun konnte, als Gott noch nicht in mich eingezogen ist. Die kann ich als Christ nicht mehr tun. Und das Allerwichtigste am Anfang in einen sauberen Start mit Gott ist die Buße. Die Buße ist so ein Stück weit das Durchtrennen, das habe ich uns jetzt nicht mitgebracht, hatte ich auch nicht mit, der Nabelschnur.
Das ist unappetitlich.
Ja, ist unappetitlich, aber...
Baguettisieren war besser.
Mit dem Baguette hat dir besser gefallen.
Ja, ich mag Baguette.
Und das Bild ist jetzt auch nicht, weil Mütter sind ja nette Menschen, die meisten jedenfalls. Du trennst dich von deinem alten Leben, was dich vorher genährt hat und dir Kraft gegeben hat. Davon löst du dich völlig. Du fängst an, selbstständig zu atmen, im Geist zu leben, Luft zu atmen. Und du machst einen Cut buchstäblich hinter dein altes Leben. Und beim Christsein, manche Menschen, die mit Gott noch nicht so einen Berührungspunkt hatten oder auch vielleicht ein Gottesbild haben, was negativ ist, die begreifen gar nicht, dass das schön ist, auch Buße zu tun. Zuzugeben vor Gott und auch ruhig von einem anderen Menschen, einem Seelsorger oder einem Christen, der schon ein bisschen länger mit Gott auf dem Weg ist, und zu sagen, ich habe Dinge falsch gemacht in meinem Leben. Und auch die Dinge konkret beim Namen zu benennen, ist eine sehr, sehr gute Startbedingung in ein neues Leben, in diese neue Geburt. Wir bieten einmal im Jahr ein Wochenende an, das heißt Begegnung mit Gott. Da wird das sehr strategisch und tiefgehend bearbeitet. Aber wenn du dich nicht gerade im Oktober für Jesus entscheidest, kannst du das auch völlig anders tun, nämlich mit einer Person deines Vertrauens oder auch erstmal mit Gott alleine, indem du wie so eine innere Inventur machst und auch dich den Dingen stellst, die falsch waren, die doof waren, die hässlich waren, die Dinge, für die du dich schämst und die du am liebsten ungeschehen machen würdest. Und wo du weißt, damit habe ich Menschen verletzt, aber zur richtigen Buße gehört auch das Bewusstsein, ich habe Gott durch mein Leben verletzt, ich habe Gott wehgetan, weil ich gegen seine Prinzipien gehandelt habe und weil ich seine Liebe verachtet habe und gemeint habe, ich weiß besser Bescheid, wie Leben funktioniert und wie glücklich sein geht, als der das Leben mir gegeben hat und uns geschaffen hat. Und deswegen ist Buße, dieses Umkehren, dieses Abschneiden, dieses, ich will damit nichts mehr zu tun haben, mit diesem billigen Ersatz für Glück an sündhaften Sachen, ein ganz wesentlicher Punkt, wenn wir von neuem geboren werden. Und das ist auch ein Stück weit eine Entscheidung, sich darauf einzulassen. Es gehört natürlich auch die tiefe Erkenntnis dazu. Also bei mir ist das passiert beim Bibellesen. Ich war zwar kurz vor meinem 15. Geburtstag, Bernd, mein damaliger Freund, späterer Verlobter und heutiger langjähriger Ehemann, hat mir eine Bibel aus Israel mitgebracht, wo er sich gerade frisch für Jesus entschieden hatte. Er hat mir die Ohren abgekaut von Jesus. Und ich habe gedacht, der hat einen an der Klatsche.
Vorher, so süße Ohren.
Vorher war er ja noch halbwegs normal, hat mir auch nicht alles gefallen, was er gemacht hat. Ein paar der Dinge hat er dann radikal beendet nach seiner Bekehrung. Das fand ich gut. Also Horrorfilme und Pornofilme rauszuschmeißen, war richtig, richtig gut. Und für mich war meine Kernsünde, ich war so mehr der ältere Sohn. Ich war noch sehr jung, ich habe noch nicht so viel Lebenserfahrung besessen, aber ich war sehr selbstgerecht und sehr kritisch und hatte ein richtig ekelhaftes inneres Wesen. Und manchmal,
Verfolgertyp.
Bitte?
Verfolgertyp.
Ein Verfolgertyp, ja, aber einer von der subtilen, leisen Sorte.
Oh, also, brutal.
Die siehst du nicht kommen und die schlagen dann zu.
Freitag der 13. so der Jason-Typ.
Bernd, okay, das sind die Relikte der Videos von damals. Sind noch da?
Kopf ist noch das eine. Wir waren auch immer leise.
Jedenfalls, wo ich drauf raus will, ich habe die Bibel gelesen, Johannes 15, Vers 18. Also ich habe das Johannesevangelium angefangen, so hat man mir das damals geraten. Bin zum 15. Kapitel bis zum 18. Vers gekommen, ohne mich für Jesus zu entscheiden. Und dann hat mich quasi ja der göttliche Schlag getroffen. Da steht nämlich, wenn euch die Welt hasst, So denkt daran, dass sie mich vor euch gehasst hat. Das sagt Jesus zu seinen Jüngern. Und in dem Moment habe ich begriffen, wofür das Kreuz gut war. Ich habe das nie verstanden. Ich bin evangelisch getauft und konfirmiert worden. Ich wäre genauso in die Hölle gefahren, weil ich habe nicht verstanden, was hat das mit mir zu tun? Warum hängt der Kerl da am Kreuz? Was für einen Sinn hat das Ganze? Und ich habe in diesem Moment im Bett mit dieser Bibel im Schoß gerafft, dass ich ein sündiger Mensch bin, dass meine Selbstmitleidspartys so ekelhaft sind und dass ich so selbstzentriert war in meinem Denken und überhaupt nicht gemerkt habe, was dieser große, gute Gott da für mich getan hat. Aus Liebe zu mir ist er ans Kreuz gegangen, hat sich foltern lassen, hat sich quälen lassen und ist für mich gestorben, ist durch diesen ganzen Hass. Danke. Ist durch diesen ganzen Hass der Menschheit gegangen. Und ich saß weinend in meinem Bett. Ich habe gar nicht wirklich gebetet und ich wusste auch nicht, was man dann so macht. Aber von dem Moment an war ich mit Gott verbunden. Ich hatte meine Sünde erkannt. Ich war bußfertig und ich wusste, der nächste Gottesdienst in Karlsruhe, wo wir damals immer hingepilgert sind, da werde ich nach vorne gehen, werde das Gebet, was wir auch am Ende sprechen, oder eine Form von diesem Gebet der Hingabe an Jesus sprechen und dann geht's los mit Gott. Das war mir in diesem kleinen Moment mit diesem einen Bibelvers klar. Und das war der erste Schritt zu meiner vollständigen neuen Geburt, zu dem ganzen Prozess. Das zweite, was dazugehört, das kam in dem Moment auch gleichzeitig bei mir. Glaube an den Herrn Jesus. Ohne Jesus gibt's keinen Weg zu Gott. Ohne Jesus gibt's keinen Weg in den Himmel. Und Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Das heißt, wenn du glaubst, was in der Bibel steht, schließt es alle anderen Wege aus. Und alle Religionen dieser Welt, sogar die christliche Religion, also dieses Versuchen, Religion, sich selbst quasi den Weg in den Himmel zu erarbeiten, beinhalten, dass der Mensch ganz viel leisten und bringen muss und Gott oder dem Universum oder wem auch immer beweisen muss, dass er qualifiziert ist, dass er es verdient hat. Aber bei Gott, bei Jesus, ist es völlig anders. Er hat für uns alles erarbeitet. Er hat den schweren Weg gewählt. Und wir müssen einfach nur sagen, Dankeschön. Danke, Jesus, dass du für mich diese schwere Rechnung bezahlt hast, dass dein Tod quasi die Tilgung meiner Schuld war. Du hast meine Rechnung meines Lebens bezahlt, sogar die zukünftigen Sünden, die ich auch als Christ, wenn ich daneben haue und dann sage ich, Herr, vergib mir, all das hat er auf Golgatha mit seinem Blut bezahlt. Das ist also dann das G bei unserem Baguette, ne? Buße, Glaube. Das dritte, was eigentlich auch ganz normal ist, wenn man an Jesus gläubig geworden ist, dass man sich im Wasser taufen lässt. Und da muss auch keine Ewigkeit dazwischen vergehen. Man sollte schon ordentlich gelehrt und unterwiesen sein. Und nach unserem Verständnis lässt man sich auch nicht irgendwo von irgendjemand mal so zwischendurch taufen, sondern wenn man Christ wird, gehört man zu einer Gemeinde. Man schließt sich an. Meistens oder häufig findet man Gott ja durch Menschen, die zu einer Gemeinde gehören oder in einem Gottesdienst oder es gibt irgendeine Connection da. Und die Bibel sagt in Matthäus 28, geht hin, macht zu Jüngern, tauft sie und lehrt alles halten. Und wenn wir das grammatikalisch richtig lesen, aus dem Grundtext heraus, steht da, macht zu Jüngern, gehend, taufend, lehren. Das ist irgendein Partizip, irgendwas, das habe ich jetzt leider vergessen. Das heißt, wir müssen hingehen, wir taufen sie und wir lehren sie. Das ist auch ein Paket. Das bedeutet, wenn ich einen Menschen taufe, wenn Bernd einen Menschen tauft, dann übernehmen wir ein Stück weit die geistliche Verantwortung auch für den Weg dieses Menschen mit Gott. Das können wir uns nicht anmaßen, uns zu nehmen. Das muss dieser Mensch natürlich entscheiden, wo er sich taufen lässt, wo er dazugehören will und wo er auch gelehrt werden will. Aber das ist der natürliche nächste Schritt, nachdem die ersten beiden Dinge, die Buße und der Glaube an Jesus, in das Herz des Menschen hineingekommen sind, sich im Wasser taufen zu lassen. Was macht man mit einem Baby? Ich glaube, heute legt man es der Mama erstmal so Juni. Dreckig, wie es ist, auf die Brust. Aber irgendwann, dann wird es gewaschen. Alles, ich wiederhole es jetzt nicht. Die Nabelschnur war schon. Alles, was da ist, wird abgewaschen und es wird schön frisch sauber gemacht. Es kriegt was angezogen. Und diese Reinigung oder das Symbol der Reinigung geschieht, wenn wir uns taufen lassen. Und Taufe heißt tauchen, untertauchen. Eigentlich könnte man ihn auch Johannes den Untertaucher nennen, oder? Ja, das ist, es geht nicht um ein paar Tropfen Wasser, weil um was es hier geht, ich sage vor Gott und vor der ganzen unsichtbaren Welt und auch vor Menschen als Zeugen, dass mein Leben Christus gehört. Ich sterbe mit ihm, wenn ich in das Wasser eingetaucht werde und völlig drunter bin, und ich stehe wieder auf mit ihm, wenn ich herauskomme. Darum geht es. Diese Taufwanne ist sozusagen Grab und Gebärmutter im gleichen oder kurz aufeinander folgenden Moment. Und die Wassertaufe ist ein ganz wichtiger Schritt, den du gehst auf deinem Weg mit Gott. Und wenn du dich Jünger Jesu nennst und bist nicht getauft, dann ist das ein Widerspruch in sich. Weil Jesus sagt, wir sollen uns taufen lassen. Ja. Und wenn du nicht tust, was der Meister sagt, bist du kein Jünger. Das ist nicht immer ein sofort ein Hauruck-Ding. Das muss auch, du musst wissen, was du tust, und es ist gut, begleitet zu werden. Aber dann bei der nächsten Gelegenheit, hey, Wiederkämmerer, was hindert es, dass ich mich taufen lasse? Und los geht's, ab ins Wasser mit dir. Und das Vierte dann, das wird auch manchmal vernachlässigt. Und ich selbst habe auch gedacht, es ist gut, dass direkt, wenn ein Mensch sich für Jesus entscheidet, hinten dran zu hängen, gar nicht zu warten, weil dazwischen kann so viel Doofes passieren, wo der Mensch Herausforderungen hat, die er ohne diese Kraft des Heiligen Geistes gar nicht bewältigen kann. Also auf der einen Seite kommt der Heilige Geist natürlich mit der neuen Geburt automatisch in deinen Geist, aber die Bibel kennt, ich habe euch die Bibelstellen oder zwei von vielen Bibelstellen vorgelesen, diese sogenannte Taufe des Heiligen Geistes. Johannes, der Täufer mit der Bußtaufe, er hat ja gesagt, nach mir kommt einer, nämlich Jesus, der wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. Und an Pfingsten ist das allererste Mal passiert, dass eine Gruppe von Menschen diese Feuer-Heilig-Geist-Taufe vom Himmel her empfangen hat. Und danach lesen wir in diesem so wichtigen Buch der Apostelgeschichte für uns, wie das passiert ist, mit Handauflegung. In Apostelgeschichte 10 sogar ohne Handauflegung. Petrus predigt und zack, Cornelius und seine Familie fangen an, in Sprachen zu reden. Es ist fast so, als dass der Heilige Geist sagt, ich kann nicht länger warten, ich erfülle die jetzt mal schnell. Und wir wissen, Menschen erleben das alleine, auch wenn sie sich einfach Gott öffnen, erleben, dass mit Handauflegung wichtig ist, dass du weißt, wenn du Kind Gottes geworden bist, wenn du an den Herrn Jesus glaubst, Buße getan hast, dann kannst du den Heiligen Geist empfangen. Und du kannst ihn sogar vor deiner Wassertaufe empfangen. Wenn du das tust, bist du in prominenter Gesellschaft. Zum einen ist das bei mir so gewesen, aber die viel wichtigere prominente Gesellschaft bei Paulus ist das so gewesen. Als mit mir um die Geistestaufe gebetet wurde in einer christlichen Abendveranstaltung, konnte ich nicht direkt in neuen Sprachen beten, wie die meisten anderen, und habe dann nach Gründen gesucht, und der Teufel hat mir geholfen, Gründe zu finden, warum es bei mir nicht klappt. Warum es natürlich alle anderen, aber du doch nicht. Wer bist du? Und ein Grund, der mir einfiel, war, ich war damals noch nicht im Wasser getauft. Das fand im November statt und meine Wassertaufe war dann im Frühjahr des folgenden Jahres. Und das war so stark in meinem Kopf. Und Bernds Mutter hat mir damals sehr geholfen. Sie hat gesagt, wenn du zu Hause bist, lies dir diese Bibelstelle durch, Apostelgeschichte 2. Alle wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist und fingen an, in neuen Sprachen zu sprechen. Und dann habe ich das gemacht. Und dann sagt sie als zweites, fängst du an und redest sinnlose Silben. Machst einfach den Mund auf, weil dann kann der Heilige Geist in diese sinnlosen Silben kommen und das übernehmen. Verkrampf dich nicht, mach den Mund locker auf, rede irgendwas und dann kommt das. Und genau das habe ich gemacht. Habe dann da lala, bala, sala gesagt, kam mir vor wie der letzte Depp auf Erden. Und dann fing etwas an, was bis heute, über 30 Jahre später, nicht aufgehört hat. Ich kann jederzeit, wenn ich es aktivieren möchte, in neuen Sprachen im Heiligen Geist beten. Und das ist kraftvoll, das schärft deine geistlichen Sinne. Ja. Das gehört zum Grundausrüstungspaket. Das gehört nicht nur für einige. Das würde jetzt das Thema sprengen. Es gibt eine Art der Zungenrede, die nur einige haben, wenn sie mit einer Auslegung verbunden ist und wie eine Weissagung auch nach außen hingetragen wird, nämlich eine Botschaft an andere Menschen ist. Wir erleben das im Gottesdienst, sitzt gerade die richtigen Leute zusammen. Bernd hat oft eine Sprachenrede im Gottesdienst und Heike hatte schon oft die Auslegung dafür. Ja. das ist etwas, das hat nicht jeder so automatisch, das stimmt. Aber das Sprachengebet, wo du mit deinem Gott kommunizierst, in Worten, die du selbst nicht verstehst, ein Geschenk des Heiligen Geistes, ein Kraftpaket, der Einstieg in das Meer des Übernatürlichen, das gehört zu einer ordentlichen, gescheiten neuen Geburt dazu, damit du gut ausgerüstet bist für jeden weiteren Schritt. Natürlich ist bei diesen vier Punkten, ihr wisst es noch, noch einmal die Buchstaben, bitte. Beim Baguette, bei der Buße, dem Glauben, der Taufe und dem Empfangen des Heiligen Geistes ist natürlich Sinas Buchstabe ein Stück weit das Herzstück. Der Glaube an den Herrn Jesus, an sein Werk am Kreuz, das ist so der Dreh- und Angelpunkt. Aber die anderen Sachen gehören einfach mit dazu. Wir können in den Himmel kommen, ohne den Heiligen Geist empfangen zu haben. Wir können auch in den Himmel kommen, ohne im Wasser getauft zu sein. Das Interessante ist, es gibt Lehren und christliche Strömungen, die sagen, du musst im Wasser getauft sein. Das führt dazu, dass man Neugeborene, die im Sterben liegen, mit Wasser tauft. Aber das musst du nicht haben. Markus 16 steht, wer glaubt und getauft wird, wird gerettet. Wer nicht glaubt, wird verdammt. Das heißt, das Disqualifizieren hängt sich am Glauben auf und nicht an der Wassertaufe. Sie gehört normal dazu, aber der Schächer am Kreuz, der zu Jesus sagt, Meister, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst, dann sagt Jesus zu ihm, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Der ist nicht vom Kreuz wieder zurück in den Jordan von irgendjemandem getauft worden, sondern der wurde gerettet durch den Glauben, indem er Christus als den Messias erkannte. So denk an das Baguette, Buße, Glaube, Taufe im Wasser und Empfangen des Heiligen Geistes. Heilsnotwendig sind nur die ersten beiden. Ja, die geistliche Geburt ist wie die natürliche Geburt ein Prozess. Und je näher wir in diesem Prozess Gott kommen, desto klarer wird uns, wie groß unser Versagen ist. Wie voll unser Herz mit Dreck, Sünde und fleischlichen Haltungen ist. Und gleichzeitig erkennen wir, wie gut Gott eigentlich ist, viel besser, als wir eigentlich gedacht haben. Und wenn dieser Prozess der Erkenntnis dann an diesen Punkt kommt, wo wir Buße tun, wo ich dir erzählt habe, ich sitze im Bett und heule, weil mir bewusst wird, wie es hier drin aussieht und was Gott für mich getan hat, dann bekennen wir die Sünden vor Gott und Menschen, machen eine ordentliche Lebensbereinigung am besten und bekommen so einen festen Stand in den Glauben an Jesus Christus. Vielleicht bist du heute von diesem Durchbruch noch entfernt, aber auf der Suche. Dann ermutige ich dich, bleib dran, suche Gott weiter und du wirst deinen Durchbruch erleben, so wie wir vier den alle auch erlebt haben. Jeder von uns, ich habe jetzt meine Geschichte als Beispiel erzählt, könnte seine Geschichte auch erzählen. Vielleicht findest du das Ganze aber auch eher witzig oder absurd. Dann habe ich zum Ende hin noch eine kleine Geschichte für dich, wenn du dem skeptisch gegenüberstehst oder ein bisschen einen spöttischen Gedanken im Herzen trägst, wenn du unsere Bibelverse und Bedeutung hier hörst. Und die möchte ich euch gerne mit dem Bernd zusammen vorlesen. Und es geht wieder um Schwangerschaft und Kinder auch in dieser Geschichte, wobei die Message ein bisschen eine andere ist. Die Geschichte heißt Der kleine Skeptiker.
Man kann sie nachlesen, auch in Brillant legen, da haben wir sie, glaube ich, mit drin.
Genau, der Bernd liest und ich lese das Intro quasi und sobald dann der kleine Skeptiker die wörtliche Rede startet, bist du dran und ich mache den kleinen Gläubigen. Okay. Im Bauch einer schwangeren Frau waren einmal drei Embryos. Einer davon ist der kleine Gläubige, einer der kleine Zweifler und einer der kleine Skeptiker. Der kleine Zweifler fragt, glaubt ihr eigentlich an ein Leben nach der Geburt? Der kleine Gläubige, ja klar, das gibt es. Unser Leben hier ist nur dazu gedacht, dass wir wachsen und uns auf das Leben nach der Geburt vorbereiten, damit wir dann stark genug sind für das, was uns erwartet.
Blödsinn, das gibt's doch nicht. Wie soll denn das überhaupt aussehen, ein Leben nach der Geburt?
Das weiß ich auch nicht so genau, aber es wird sicher viel heller sein als hier und vielleicht werden wir herumlaufen und mit dem Mund essen.
So ein Quatsch, herumlaufen, das geht doch gar nicht. Und mit dem Mund essen, so eine komische Idee. Es gibt doch die Nabelschnur, die uns ernährt. Außerdem geht das gar nicht, dass es ein Leben nach der Geburt gibt, weil die Nabelschnur ist schon jetzt viel zu kurz.
Doch, doch. Das geht ganz bestimmt. Es wird alles eben nur ein bisschen anders sein.
Es ist noch nie einer zurückgekommen von nach der Geburt. Mit der Geburt ist das Leben zu Ende. Und das Leben ist eine einzige Quälerei und dunkel.
Ach, wenn du es nicht so genau weißt, wie das Leben nach der Geburt aussieht. Jedenfalls werden wir dann unsere Mutter sehen und sie wird für uns sorgen.
Mutter? Du glaubst echt an eine Mutter? Wo ist sie denn bitte, die Mutter?
Na hier, überall um uns herum. Wir sind und leben in ihr und durch sie. Ohne sie könnten wir gar nicht da sein.
Quatsch! Von einer Mutter habe ich noch nie was gemerkt. Also gibt's sie auch nicht.
Manchmal, wenn wir ganz still sind, kannst du sie doch singen hören oder spüren, wie sie unsere Welt streichelt. Ich glaube auf jeden Fall, dass unser eigentliches Leben erst dann beginnt.
Wow. Bist du wirklich sicher, dass es kein Leben nach der Geburt gibt, so wie der kleine Skeptiker? Oder bist du vorbereitet auf das Leben nach diesem Leben? Wisst ihr, manche Dinge verändern sich und manche Dinge bleiben stetig. Die Dinge dieser Welt verändern sich ziemlich schnell. Heute haben wir den 26. Juni. Da sind so ein paar Sachen passiert, die waren eindrucksvoll. Zum Beispiel ist der CN Tower in Toronto eröffnet und wir waren schon drauf. Mhm. Dieser riesige Tower. Mhm. Dieser Tower war von 1976 bis 2007 das größte Gebäude der Welt. Wer erinnert sich da heute noch dran? Heute gibt es so viel größere Gebäude an verschiedenen Orten der Welt, dass man das schon längst wieder vergessen hat. Oder erinnern wir uns, was ebenfalls am 26. Juni passiert ist, nur im Jahre 1977, also ein Jahr nach CN Tower, da hat der King sein letztes Konzert gegeben.
Elvis.
Ja. Elvis Presleys letztes Konzert, das war in Indianapolis und ja, das war. Die Könige dieser Welt gehen, aber Jesus Christus kommt. Unser König kommt. Und was er schenkt, bleibt ewig bestehen. Ein Bild habe ich noch, weil ich habe den Eindruck, dass jemand da ist. Gott hat dich vorbereitet für diesen Moment. Und da gibt es Kämpfe, die in dir stattfinden. Und vielleicht schon jahrelang, dass Leute dich versucht haben, mit Jesus Christus bekannt zu machen. Aber irgendwie brachst du bis heute nicht durch. Und ich glaube, das könnte dein Durchbruch sein. Denn etwas anderes ist ebenfalls passiert an einem 26. Juni. Nämlich 1917 landete am 26. Juni das erste Schiff mit US-amerikanischen Soldaten, die Alliierten im Ersten Weltkrieg gegen die deutsch-österreichische Heeresmacht unterstützten. Und heute wissen wir, das war der Anfang vom Ende des Krieges, weil jetzt kam etwas mit ins Spiel, dem wir nichts entgegenzusetzen hatten damals als deutsch-österreichische Koalition. Und ich glaube, dass dieser Pop vielleicht gerade für dich der Durchbruch ist. Dieser letzte Funke, der noch benötigt wurde, damit du dich traust, Jesus Christus dein ganzes Leben zu geben. Denn darauf läuft alles im Leben hinaus, auf diese wichtigste aller Entscheidungen. Und ich möchte dich sehr ermutigen, diese Entscheidung zu treffen heute und möchte dir ein Gebet anbieten, ganz simpel und einfach und doch voll Kraft und mit großer Auswirkung auf dein Leben. Und wenn du sagst, ja, ich möchte diesem Christus nachfolgen, ich möchte keine Religion, aber ich möchte eine echte Beziehung mit Gott haben und die bietet Jesus uns an, dann heb doch eine Hand zu Gott und sprich mir nach. Herr Jesus,
Herr Jesus,
ich glaube, dass du Gottes Sohn bist.
Ich glaube, dass du Gottes Sohn bist.
Ich glaube, dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist.
Ich glaube, dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist.
Und ich bringe dir all meine Sünden.
Und ich bringe dir all meine Sünden.
Sie tun mir leid, Herr.
Sie tun mir leid, Herr.
Es tut mir leid, dass ich ohne dich gelebt habe.
Es tut mir leid, dass ich ohne dich gelebt habe.
Bitte vergib mir.
Bitte vergib mir.
Ich entscheide mich heute.
Ich entscheide mich heute.
Jesus, ich will dir nachfolgen.
Jesus, ich will dir nachfolgen.
Bis zu meinem letzten Atemzug.
Bis zu meinem letzten Atemzug.
Und dann in Ewigkeit.
Und dann in Ewigkeit.
Sei mein Herr.
Sei mein Herr.
Amen.
Amen.
Das war die beste Entscheidung, die du deines Lebens jemals getroffen hast und jemals treffen kannst. Und jetzt geh weiter, bleib auf dem Kurs, die Richtung ist wichtiger als die Geschwindigkeit. Geh in diese Richtung weiter. Fang an, mit Gott zu sprechen, jeden Tag. Lies in seiner Bibel, in dem Buch, das aktueller ist als die Tageszeitung von morgen. Lies, was er für dich hat. Beginn im Neuen Testament, zum Beispiel im Johannesevangelium. Lies am Tag ein paar Verse oder ein Kapitel und dann sprich mit Gott drüber und sag, was hat das mit mir zu tun? Und wunder dich nicht, wenn es dein Leben sowas von verändert, sowas von bereichert, wie du es dir nie in deinen kühnsten Träumen vorgestellt hättest. Wir vier haben das erlebt, alle vier. Und wir sind nur vier von Millionen und Abermillionen Menschen in allen möglichen Kirchen und Gemeinden überall auf der Welt, die das erlebt haben. So, geh weiter, geh den Schritt. Such dir eine Kirche in deiner Umgebung, wo Jesus Christus wirklich Herr ist, wo gepredigt wird, wo Leute glauben, dass er auch heute noch dieselben Dinge tut wie damals. Und dann wachse im Glauben, blühe, gedeihe und sei fruchtbar. Und gute Dinge kommen auf dich zu. Ja, mir bleibt jetzt nur noch zu sagen, es ist ein kühler Abend inzwischen geworden. Und du hast bestimmt einen heißen Tag hinter dir und hoffentlich auch ein schönes, heißes Wochenende vor dir. Denn das beginnt ja jetzt. Und irgendwo ja, habe ich auch etwas, nämlich... Wir haben Gottesdienst, nicht fern von jetzt, am Sonntag um 10 Uhr auf diesem Kanal. Sei dabei, schalt dich ein, wenn es geht um das Thema Parameter für ein erfolgreiches Leben. Ich darf predigen, ich freue mich drauf und ich freue mich darauf, wenn du dabei bist. Ich freue mich auch über unsere wundervollen Gastgeber. Vielen Dank, Heike, vielen Dank, Sina, dass ihr uns hier so wundervoll gegastgebert habt. Ihr seid tolle Leute, das kann ich immer nur wieder sagen, ihr seid treue Leute. Die ganze Familie, ich liebe euch.
Ich auch.
Dein Mann Heike, Christoph, dein Sohn Marcel, ihr vier, ihr seid so eine tolle Familie.
Ja.
Mir ist egal, was Leute denken, weißt du. Ich weiß, wer ihr seid. Ich habe euch gesehen in guten und in schlechten Zeiten. Ihr wart immer an unserer Seite. Wir haben so einige Kämpfe zusammen durch. Ja, und das vergisst man nicht. Weißt du, Schützengräben, die verbinden Leute auf Lebzeit. Und ich glaube, da ist eine Verbindung entstanden. Auch so die ganze Familie letztendlich. Ich wüsste nicht, wie die reisen könnte, außer wir zerreißen sie. Und ich werde das sicher nicht tun. Und das ist gut. Es ist so gut, so Leute zu haben, weißt du, auf die man zählen kann, wenn es wirklich hart auf hart geht. Und weißt ja, in Krisen siehst du, wer wirklich mit dir ist. Da siehst du, wer mit dir ist. Weil da gehen all die Fans, die gehen, all die, die nur irgendwas von dir wollen, die sind auf einmal weg. Aber die, die dich wirklich lieben, die mit dir durch dick und dünn gehen, mit denen mag man zusammen alt werden. Und so Leute wünsche ich dir in deinem Leben, wenn du sie noch nicht hast, eine gute Chance ist, in der christlichen Gemeinde sie zu finden, weil da laufen so Leute rum, wie Sina und wie Heike und wie wir und wie andere, dieses gleich kostbaren Glaubens. Was bleibt noch zu sagen? Gib uns einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Vielleicht teilt es auch mit jemandem, weil das war ja ein Glaubensgrundkurs, wie gesagt, in komprimierter Form. Das ist guter Stoff und echtes Stoff, den solltest du noch 1, 2 oder 30 Mal anhören, weil da ist so viel drin, was du aus dem Baguette noch rausziehen kannst. Das, glaub mir, da ist mehr, als man in einem Mal hören mitnimmt. Ja. Ansonsten denk an die Glocke, da bist du auf YouTube drin und kriegst Informationen, wenn neue Online-Inhalte da sind. Und natürlich abonniere gerne unseren Newsletter. Und bei all dem, was gerade so in deinem Leben los ist, lass die eine Sache nie aus deinen Augen. Gott ist schuld an allem Guten in deinem Leben. So sieht's aus. Wir sehen uns Sonntag um 10 Uhr.
Wir freuen uns.
Im Gottesdienst. Bye bye. Gott segne dich. Tschüss.